Sehnsuchtswort Freiheit. Stellt euch vor, ein Flug in einem Cessna, einem kleinen Flugzeug über Afrika. Dabei sitzen wir eigentlich in einer kleinen Alukiste, abhängig vom Wind, Wetter, Motorleistung und Können des Piloten. Wirklich Freiheit? Und doch, Freiheit ist ja ein Sehnsuchtswort, auch für die Christenheit. Obwohl die Staatskirche über Jahrhunderte nicht dafür bekannt war, Freiheit zu fördern, das ist ja eine lange und teils auch traurige Geschichte, ein Mönch trat dagegen an, entdeckte das Evangelium als gute Nachricht von Jesus Christus neu, löste eine Bewegung aus, die wir heute am Reformationstag feiern, Martin Luther. Einer seiner Hauptschriften trägt die Überschrift »Von der Freiheit eines Christenmenschen«. Und darin schreibt er zwei denkwürdige Sätze. Ein Christenmensch ist ein freier Herr, über alle Dinge und niemand untertan. Dann der zweite Satz. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. So, wie bitte nun? Offen gesagt bin ich bis heute nicht ganz fertig damit, auch wenn ich zunehmend begreife, wie viel Menschenkenntnis darin steckt, aber auch wie viel theologische Weisheit. Aber fangen wir von vorne an. Wie frei fühlst du dich gerade? Bist du getrieben oder fühlst du dich getrieben von sogenannten Sachzwängen? Oder bist du begeistert von vielen Möglichkeiten im Leben? Ein junger Mensch in einem reichen Industriestaat steht vor Millionen Möglichkeiten und kann sich ein Lebenskonzept aussuchen, das wirklich zu ihm oder zu ihr passt. Gefühlt wird die Freiheit mit jeder Lebensentscheidung dann allerdings etwas kleiner. Wenn man dann 58 Jahre alt ist, sind es schon nicht mehr so viele Möglichkeiten. Aber ist das schon Freiheit? Also möglichst viele Möglichkeiten haben? Ich frage euch, wer hat mehr Freiheit? Ein Mensch mit 5 Möglichkeiten und wenig Angst? Oder ein Mensch mit 500 Möglichkeiten und viel Angst? Wer hat mehr Freiheit? Und was ist eigentlich das Gegenteil von Freiheit? Gefangenschaft? Oder doch wieder die Angst? Es schließen sich weitere Fragen an. Wie leben wir frei und verantwortlich als Christen? Selbst heute, 500 Jahre nach der Reformation, wird christliches Leben ja nicht unbedingt mit Freiheit in Verbindung gebracht, sondern eher mit 1000 Regeln. Wie in der alten Geschichte aus dem Kloster, ihr kennt sie vielleicht, da geht ein Mönch zum Abt, ehrwürdiger Vater, darf man denn beim Beten rauchen? Selbstverständlich nicht, entrüstet sich der Abt. Das berichtet der Mönch seinem Mitbruder. Aber mir hat es erlaubt, antwortet er. Wie hast du das gemacht, antwortet der traurige Mönch. Ich habe ihn gefragt, ob man beim Rauchen beten darf. Was darf also ein Christ? Am Telefon lügen? Sex vor der Ehe haben? Nach einer Scheidung noch einmal heiraten? 1000 Fragen. Gibt es da Regeln? Haben wir die Freiheit, selbstbestimmt über unser Lebensende zu entscheiden? Sind wir frei, mit unserem Geld und unserer Zeit umzugehen, wie es uns passt? Gibt es etwas wie eine christlich geprägte Verkehrsethik? Wie viele Christen haben keinen christlichen Aufkleber auf ihrem Auto, weil sie sich ihren Fahrstil dann nicht mehr leisten könnten? Und zum Schluss, erwartet ihr allen Ernstes, dass ich euch all diese Fragen in 20 Minuten erläutere? Ich fange mal ganz grundsätzlich an. Jesus sagt seinen Leuten, dass sie das Salz der Erde sind, das Licht der Welt. Aber, und hier kommt schon das nächste Problem, wie sollen wir leuchten, wenn wir uns als Christen in vielen Fragen ja selbst nicht einig sind? Viele Fragen, die für unsere Gesellschaft schwierig sind, bereiten uns doch genauso Kopfzerbrechen. Wir haben keine schnellen Antworten auf viele Fragen. Und dazu kommt, dass auch wir zeitbedingt argumentieren. Das haben Christen ja zu allen Zeiten getan. Etwa der große baptistische Erweckungsprediger Charles Haddon Spurgeon und auch der Gründer des deutschen Baptismus, Johann Gerhard Onken, die waren beides starke Raucher. Später war das Rauchen dann in vielen Gemeinden verpönt. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir rauchen, wurde dann argumentiert, dann hätte er uns Schornsteine wachsen lassen. Hat mich nie so ganz überzeugt. Dagegen haben auch viele opponiert. Und irgendwann drehte sich das Blatt. Rauchen war in der Gemeinde kein Problem mehr. Aber Ironie der Geschichte, als das Rauchen in der Gemeinde kein Problem mehr war, wurde Rauchen von fast allen Institutionen verhindert. Oder Raucher wurden nach draußen und das Vordach geschickt. Wie leben wir als Christen? Was bedeutet die Freiheit, von der wir reden? Und welche ethischen Grundsätze befolgen wir? Der Apostel Paulus beschäftigt sich ja ausführlich damit in seinen Briefen. Ich lese hier mal einen Abschnitt aus dem Galaterbrief, einen längeren Abschnitt. Versucht mal zu folgen. Galater 5, 13 bis 26. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Schwestern und Brüder. Aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr einander wie wilde Tiere kratzt und beißt, dann passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig verschämt. Ich will damit sagen, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt. Dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch tun wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesem Widerspruch ausliefert. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig. Nämlich Unzucht, Verdorbenheit, Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltung, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe, Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Der Geist Gottes dagegen ist als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. Wenn wir nun durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Wir wollen nicht mit unseren vermeintlichen Vorzügen voreinander groß tun und uns damit gegenseitig herausfordern, sondern oder einander beneiden. Mein erster Punkt. Ich bin so frei. Wirklich? Prägend in unserem modernen Begriff von Freiheit ist ja der Begriff Autonomie. Autonomie bedeutet, aus sich selbst heraus einen Maßstab für das Leben finden. Kein Gesetz soll mir vorschreiben, wie ich zu leben habe. Immanuel Kant hat den Begriff kategorischer Imperativ geprägt. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Also handle so, dass das Ganze zu einem allgemeinen Gesetz werden könnte. Es soll also gelten, was Menschen für richtig und wegweisend halten. Vor meinem Gewissen müssen sich alle Gesetze, auch die Gebote Gottes, legitimieren. Sie gelten, wenn ich sie verstehe, annehme und wenn sie so zu meinen Geboten werden. Umgekehrt kann mir niemand reinreden, solange ich anderen keinen Schaden zufüge. Darin stecken wichtige Erkenntnisse. Es geht ja nicht darum, aus Angst vor Strafe, aus Angst vor Gesetzen und Geboten, die dann sanktioniert werden, irgendetwas zu tun. Das wäre ja eine sehr arme Ethik. Wie anders lebe ich, wenn ich den Sinn von Gesetzen und Geboten verstehe, wenn ich sie also annehmen und umsetzen kann. Das ist ein faszinierender und menschenfreundlicher Ansatz. Aber er hat auch einen entscheidenden Fehler. Kant und seine Nachfolger gehen davon aus, dass ein Mensch innerlich frei ist und seinen Weg findet, wenn er nur vernünftig nachdenkt. Die Aussagen der Bibel und ich behaupte auch viele Erfahrungen widersprechen dieser Auffassung. Der Mensch ist von sich aus eben nicht frei. Trotz aller Vernunft bleibt er gebunden. Anders lassen sich viele Zustände in der Welt ja nicht erklären. So betont es auch der Apostel Paulus schon in dem gleichen Brief an die Galater, wenn er ein Kapitel zuvor schreibt: So standen auch wir früher als Unmündige unter der Herrschaft der Mächte dieser Welt. Als aber die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, der wurde als Mensch geboren und dem Gesetz unterstellt, um alle zu befreien, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen. Durch ihn wollte Gott uns als seine mündigen Söhne und Töchter annehmen. Paulus sagt also, ein Mensch hat von sich aus eine sehr eingeschränkte Freiheit. Er bezeichnet den Mensch als unmündig, unter der Herrschaft der Mächte dieser Welt stehend, also im Kern unfrei. Das ist ja keine schöne Erkenntnis. Und ich frage mich schon, kann das stimmen? Nun, man könnte ganz schnell erwidern und sagen, grundsätzlich bin ich schon frei, wenn das die anderen nur zuließen. Da ist dieser lästige Chef, da ist der Lehrer, meine Familie, die Gemeinde, alle begrenzen irgendwie meine Freiheit und wollen was von mir. Gäbe es die nicht, wäre ich schon frei. Aber stimmt das? Ich müsste nur mächtig und unabhängig genug sein, dann wäre ich frei. Stimmt das wirklich? Stell dir den mächtigsten Menschen der Welt vor. Wie frei ist er wirklich? Ich habe das Buch von Barack Obama gelesen, der als Präsident der Vereinigten Staaten für 8 Jahre anerkanntermaßen der mächtigste Mann der Welt war. Und ich bewundere vieles an dem, was er gesagt und auch an dem, was er erreicht hat. Aber frei war er in diesem Sinne ja nicht. Und das lag an den vielen politischen Umständen. Das hat aber auch Gründe, die in ihm selbst liegen. Was ist deine Erfahrung mit dir selbst und deine Erfahrung mit anderen Menschen? Können wir Paulus recht geben, wenn er sagt, dass jeder Mensch von Haus aus eben nicht frei ist? Manchmal wundere ich mich, wenn Christen meinen, die Menschen müssten sich nur ein wenig mehr zusammenreißen, netter miteinander umgehen, dann wird die Welt schon in Ordnung. Aber das Problem liegt ja tiefer. Es scheint da eine innere Blockade zu geben. Wir können uns nicht durch moralische Anstrengung zu einer freien Persönlichkeit läutern. Das führt uns, zumindest im Sinne des Paulus, nicht weit genug. Und hier unterscheidet sich doch tatsächlich das Menschenbild der Aufklärung von dem christlichen. Und doch bleibt das Anliegen der Aufklärung absolut berechtigt. Auch Gott möchte ja nicht, dass Menschen aus Angst vor Strafe oder aus einer Fremdbeherrschung heraus Gebote halten oder etwas tun. So ist Gott nun mal. Gott will, dass die Menschen das vom Herzen tun. Aus tiefer Liebe handeln, denken, entscheiden. Das zu können, ist dann nach biblischem Menschenbild wirklich Freiheit. Und deshalb ist Christus gekommen, um uns diese Freiheit zu geben. Ihr habt es ja im Galaterbrief gelesen. Gott hat euch zur Freiheit berufen. Das heißt, dass uns Christus herauslöst aus dieser inneren Gebundenheit, die uns unfrei macht, herauslöst durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Ich werde also nicht frei, weil ich mich darum bemühe, sondern weil Christus mich befreit zu einem neuen Lebensstil, zu einer Ethik, die dann auch zu Gott passt. Gott geht noch weiter. Er befreit uns nicht nur, sondern er legt uns sein Wort ins Herz. Da gibt es ja dieses schöne Wort aus dem Alten Testament. Viele von euch werden das kennen. Jeremia 31, 33. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Die Freiheit, die wir als Christen durch Christus empfangen haben, besteht also erstens darin, dass wir aus dem Zwang anderer Mächte gerissen werden. Zweitens, dass wir einen Zugang zu Gott haben, dass wir Vergebung der Schuld haben. Drittens darin, dass Gott uns durch sein Wort etwas ins Herz legt, was uns Orientierung gibt. Und daraus entwickelt sich ein neuer Lebensstil. Wir werden also nicht frei, indem wir uns Mühe geben, uns christlicher zu verhalten, sondern wir verhalten uns christlich, weil und insofern wir Befreite sind. Das ist die Grundlage christlicher Ethik. Viele Christen haben das nicht ganz begriffen. Sie fühlen sich umgeben von einem Katalog von Verhaltensmaßregeln, was ein Christ alles darf, was er nicht darf. So quälen sie sich durch ihr neues christliches Leben, das doch angeblich so viel besser ist als ein Leben ohne Gott, aber irgendwann haben sie den Eindruck nicht mehr. Testfrage. Glaubst du, Gott würde dich mehr lieben, wenn du zu einer christlichen Hochmoral auflaufen würdest? Angst und immer stetiges Bemühen ist nicht das, wozu wir berufen sind. Freiheit in Christus bedeutet, wir können leben, wir können lachen und feiern. Da ist etwas von der Heiligkeit Gottes erkennbar und etwas vom Glanz des Himmels. Gott hat euch zur Freiheit berufen, liebe Schwestern und Brüder, schreibt Paulus. Und dann gleich weiter. Aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Diese Freiheit, die wir in Christus empfangen haben, ist eine Freiheit, die uns also an Christus bindet. Und das führt mich gleich zur zweiten Frage, wie denn nun leben? Also wie kann eine Ethik der Christen begründet werden? Offenbar kann man diese Freiheit ja auch missbrauchen. Paulus spricht von der menschlichen Selbstsucht, wörtlich übersetzt von Werken des Fleisches. Und das heißt jetzt nicht, dass der wahre Christ Veganer wäre, sondern es geht um konkrete Verhaltensmuster, die zu Christus passen und andere, die zu ihm nicht passen. Dabei gibt es auf viele Fragen von damals und erst recht von heute gar keine direkte Antwort. Paulus versucht gerade nicht in allen Punkten aufzuzeigen, wie man sich denn nun verhalten soll. Er war ja viele Jahre Pharisäer. Die Pharisäer haben versucht, die Gebote möglichst umfassend auf alle Lebenslagen anzuwenden. Da waren sie wirklich sehr überzeugt und sehr eifrig. So gab es zu den alttestamentlichen Geboten 600 Gebote, die so drumherum standen und letztlich bewirken sollten, dass man den Kern, die Gebote, nicht verletzt. Für alles und jedes sollte es eine Regel geben. Paulus führt in ein ganz anderes Denken hinein, im Bild gesprochen. Er sagt, Gott drückt euch kein Navi in der Hand, das euch bei jeder Wegabbiegung sagt, wo es lang geht, sondern legt euch einen Kompass ins Herz. Und dieser Kompass ist immer ausgerichtet auf Jesus Christus. Und damit finden wir die Richtung. Das bedeutet natürlich trotzdem, in schwer gangbarem Gelände muss man sich den Weg erst suchen. Ja, man kann nicht immer gerade nur der Kompassnadel nachlaufen. Paulus bringt es an anderer Stelle einmal so zum Ausdruck. Alles gehört euch, ihr aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Unsere Freiheit ist also geprägt von der Liebe Gottes. Darauf ist dieser Kompass ausgerichtet. Das Gesetz, das Gott uns ins Herz gepflanzt hat, ist also auf einen Nenner zu bringen. Galater 5, Vers 14. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alles, was nicht aus Liebe geschieht, läuft sowieso ins Leere. Passt nicht zu christlicher Ethik. Und nun nimmt Paulus in unserem Text diesen Christus noch näher unter die Lupe. Er überlegt sich, was passt denn zu seinem Wesen, beschreibt es, und auch das, was gar nicht passt, nennt er. Da gibt es ja so ein Profil, da wird eine ganze Menge genannt, ihr habt es gehört, von Unzucht über Neid bis Spaltungen, langer Katalog. Und dann, was wir als Frucht des Geistes erkennen können, wie also Gott in uns wirken möchte. Und da ist von Liebe die Rede, in der Form von Freude, von Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Es geht also darum, dass Christus uns mit seinem Wesen prägt, denn das sind alles Wesenseigenschaften Christi. Ist das zu schön, um wahr zu sein? Offenbar war es bei den Galatern auch nicht so ganz einfach, denn Paulus ermahnt die Gemeinde, wenn ihr einander wie wilde Tiere kratzt und beißt, dann passt auf, dass ihr euch nicht gegenseitig verschlingt. Hat er dabei an die zerstrittene Christenheit von heute schon gedacht? Oder vielleicht auch manchmal an uns als Gemeinde? Denn was für den einen ganz klar und biblisch eindeutig ist, ist für den anderen Christen ganz und gar nicht klar. Und dennoch lieben beide Jesus und folgen ihm nach. Müssen eigentlich überzeugte Christen in allen Dingen oder möglichst allen Dingen einer Meinung sein? Manche Fragen müssen wir in mühsamen Ringen vor Gott miteinander klären. Da hilft es nicht weiter, eine Predigt zu hören. Da muss man miteinander reden. Und dann gibt es Fragen, die müssen wir ganz neu entwickeln. Die Bibel spricht ja offensichtlich nicht so deutlich von Internetmissbrauch oder von Cyberkriminalität, von Schwangerschaftsabbruch oder homosexuellen Partnerschaften. Neue Fragen brauchen neue Antworten. Auch zur Zeit des Paulus gab es Fragen, die ihn schwer zu schaffen gemacht haben. Und deshalb bringt er einen weiteren Maßstab. Den möchte ich noch nennen, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Ihr sagt, mir ist alles erlaubt. Mag sein, aber nicht alles ist gut für euch. Alles ist mir erlaubt, aber das darf nicht dazu führen, dass ich meine Freiheit an irgendetwas verliere. Es geht also darum, die Freiheit, die ich in der Nähe Gottes habe, zu bewahren. Was entspricht Christus? Was ehrt ihn? Was entspricht der Liebe Gottes? Er kann sogar aus den aussichtslosesten Situationen etwas machen. Auch Sünde kann er drehen, wenn wir es nur zulassen. Durch Vergebung, Umkehr, Neuausrichtung. Gott schafft dann sogar Notregeln, wenn da etwas zerbrochen ist durch die Sünde, ein Mensch aber umkehrt. Gott will, dass es weitergeht. So ist es zu verstehen, dass Gott in seinem Wort klar macht, dass zum Beispiel eine Ehe nicht geschieden werden darf. Punkt. Und doch gibt es in der Bibel Regelungen, wie verfahren werden soll, wenn es doch zur Ehescheidung kommt. Notregeln. Regeln, um neu anzufangen. Um eine neue Chance zu bekommen. Gnade. Bleibt die Frage, woher die Kraft zu einem Leben? Und das ist der dritte wichtige Punkt. Erfüllt sein von Gottes Geist. Paulus macht ja deutlich, dass diese christliche Ethik gar nicht billig zu haben ist. Christen stehen ja in vielen inneren Auseinandersetzungen, auch in manchen äußeren. Auch unser selbstsüchtiges Wesen meldet sich ja immer wieder zu Wort. Woher die Kraft nehmen, in der Freiheit nach Gottes Willen zu leben. Und da sagt Paulus nun in Galater 5, Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. Ist das geschehen? Nun, das kommt in der Taufe zum Ausdruck. Wir bitten Christus, dass er unser selbstsüchtiges Wesen ans Kreuz bringt. Die Taufe ist dann so die symbolische Grablegung dazu. Wir erklären, dass wir nichts mehr für uns selbst wollen, nicht mehr für uns selbst leben wollen, sondern Christus nachfolgen und darauf werden wir getauft. Und Christus antwortet mit der Erfüllung durch den Heiligen Geist. Sein Geist leitet uns, zeigt uns, was gut und richtig ist in den Augen Gottes, schließt uns auch manche Bibeltexte auf, damit wir sie überhaupt erst verstehen und lesen können. Lebt aus der Kraft des Geistes, heißt es in Galater 5. Dann müsst ihr nicht mehr euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesen Widerspruch ausliefert. Wir brauchen jeden Tag diese Kraft, diesen Heiligen Geist. In Goethes Faust sagt Gott, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Lieber Goethe, bei allem Respekt, das ist nicht richtig. Ein Mensch, der sich bemüht, nach den Maßstäben Jesus zu leben und nichts vom Heiligen Geist weiß, wird einfach die Kraft dazu nicht haben. Es ist wie ein Tesla ohne Ladestation. Wenn wir uns den Geist Gottes öffnen, dann öffnet sich uns auch die Bibel. Dann lehrt er uns beten und leben. Wir brauchen diesen Beistand bei uns. Wir können uns gegenseitig ermutigen, ihn einzuladen. Auch ihm es zuzulassen, dass er unser Leben bestimmt. Und das ist so viel besser, als eine moralische Keule zu schwingen. In unserer Gemeinde soll diese Freiheit zu spüren sein, eine Freiheit, die der Liebe Raum gibt. Nicht immer werden wir uns in allen Fragen einig werden, nicht schlimm. Aber unser Leben wird ein Hinweis auf Christus.